Martin Gruminger mit Rebond B für Perkussion Solo von Yannis Xenakis. Yannis Xenakis war Komponist und Architekt. In Paris ist er dem Architekten Le Corbusier begegnet und war 12 Jahre lang sein Assistent. Er hat unter anderem den spektakulären Philips-Pavillon entworfen für die Brüsseler Weltausstellung 1958. Den hat er nach hyperbolischen Kurven konzipiert. Und auf denen basiert auch seine erste Komposition Metastasis. Das Orchesterstück hat Yannis Xenakis den Durchbruch zur internationalen neuen Musikszene verschafft. Diese Verbindung der Künste, formelle Strenge, mutige Mischung, das passt gut in die Ideenwelt des Bauhaus, wobei genau hier die Gefahr liegt, gerade im Jubiläumsjahr. Da wird schnell mal alles zum Bauhaus, was irgendwie modern ist. Sind wir nicht alle ein bisschen Bauhaus, fragen wir heute in der SWR2-Matinee. Und diese Frage beantworten kann ganz sicher Werner Möller. Er ist Kurator der Stiftung Bauhaus Dessau. Guten Morgen, Herr Möller.
Ja, guten Morgen.
Das Bauhaus gilt als mutig, modern, funktional, innovativ, freigeistig, cool. Also stimmt unsere These, wir sind alle ein bisschen Bauhaus, möchten es zumindest sein.
Das hängt auch immer ein bisschen vom Zeitgeschmack ab. Es gab ja auch eine Zeit, da wollte man nicht so gerne Bauhaus sein. Und das Bauhaus ist in den letzten Jahren tatsächlich in Fahrt gekommen. Auch nicht zuletzt durch die 90 Jahre Bauhaus-Ausstellung im Martin-Gropius-Bau, die 2009 gelaufen ist. So seit der Zeit kann man auch beobachten, dass im Städtebau und in der Architektur auf einmal wieder mal viel mehr Flachdach bei den Stadthäusern und bei anderen Häusern einzieht.
Was ist in unseren Häusern heute ohne Bauhaus sozusagen undenkbar?
Undenkbar gibt es eigentlich nicht. Was das Bauhaus getan hat über seine Idee und seine Initiativen, ist die Industrialisierung, also Industriegegenstände und auch Materialien in den normalen Lebensbedarf zu integrieren und reinzuholen und das auch mit hoffähig zu machen. Also als Beispiel die Stahlrohrmöbel, die früher ja nur in Krankenhäusern oder eben in Industriehallen oder bei Friseuren oder so etwas gebraucht worden sind.
Was macht denn, gehen wir nochmal so in das Grundsätzliche zurück, das Bauhaus überhaupt zum Bauhaus? Weil ich sagte ja eingangs, irgendwie wird heute alles, was irgendwie modern und rechteckig ist, gerne darunter subsumiert.
Bauhaus ist vielschichtig. Das ist auch die Gefahr mit dem Namen Bauhaus, dass man sofort, wie Sie vorhin diese Schlagwörter gebracht haben, cool oder so etwas damit in Verbindung bringt oder streng und sachlich. Das Bauhaus ist unwahrscheinlich pluralistisch. Das sehen Sie zum Beispiel auch schon in den Architekturen der Bauhausdirektoren. Wenn Sie die Meisterhäuser von Walter Gropius zum Beispiel in ihrer kubischen Gestaltung vergleichen mit dem Barcelona-Pavillon von Mies van der Rohe, mit seinen teuren Materialien, Marmoroberflächen, verchromtes Stahlrohr und so weiter. Und das dann wieder mit Hannes Meyer vergleichen, der in Backstein gebaut hat, mit Beton gemischt. Also das sind so unterschiedliche Welten und so vielfältig. Das ist schon spannend, sich zu überlegen, warum man auf den Gedanken kommt, dieses Bauhaus so mit einer Formensprache so eng in Verbindung zu bringen.
Das heißt, diese drei Direktoren, Walter Gropius in Weimar, dann Hannes Meyer in Dessau und Mies van der Rohe später am Schluss in Berlin, die haben alle drei unterschiedliche, naja, sagen wir mal, Ideen gehabt. Hannes Meyer war ja der marxistisch-sozialistische. Aber war das nicht dieser Gedanke eigentlich auch der Grundgedanke, Wohnraum für alle zu schaffen oder bezahlbaren Wohnraum zu schaffen?
Das war beides. Das eine, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, war die soziale Pflichtaufgabe der Zeit. Es gab eine sehr große Wohnungsnot nach dem Ersten Weltkrieg. Dafür steht zum Beispiel exemplarisch in Dessau die Siedlung Dessau-Törten, wo versucht worden ist, über die Rationalisierung der Baumethoden weg vom Handwerk zu kommen und billig und viel bauen zu können mit einer guten Qualität. Und auf der anderen Seite steht der Gedanke einer Vision, genau im Industriezeitalter befreiter Wohnen nach vorne zu bringen. Licht, Luft und Sonne, das waren die Schlagworte. Und dafür stehen zum Beispiel auch exemplarisch hier in Dessau die Meisterhäuser von Walter Gropius, wo entgegen zu Dessau-Törten waren 80 Quadratmeter in der Anfangsphase, am Schluss nur noch 47 Quadratmeter für eine Familienwohnung, waren es bei den Meisterhäusern durchweg über 220 Quadratmeter.
Jetzt sollte das Bauhausdesign ursprünglich volksnah sein und für alle sein. Tatsächlich war es ja dann auch oft alles andere als preiswert. Und in die kleinen Wohnungen haben die großen, sag jetzt mal, Vasili-Chairs eigentlich überhaupt nicht reingepasst. Wie ist das zu erklären? War das einfach diese Zeit, in der irgendwie auch ein bisschen kreuz und quer geplant und entworfen worden ist?
Es war nicht kreuz und quer, es war eher gesagt klar strukturiert. Es war in dieser Zeit der Weimarer Republik ja noch eine sehr stark nach Klassen geordnete Gesellschaft. Sie hatten Arbeiterschaft, sie hatten Mittelstand und sie hatten Oberschicht. Und die waren auch immer sehr sauber getrennt. Das ist auch erst mit dem Bauhaus um diese Zeit angefangen worden, soziale Durchmischung im Wohnungsbau anzudenken. So kann man also ganz einfach mal so zuordnen, dass zum Beispiel Möbel wie der Vasili-Chair in seiner Größe wie ein Polstersessel war. Die gab es auch bei kleinen Leuten in den Wohnungen. Aber es ist halt eben nicht dieser Gedanke mehr drin mit diesen großen Möbeln, dass ich viel Raum habe, in dem ich mich bewegen kann. Zwei Vasili-Chairs in einem unter 20 Quadratmeter großen Raum, ist der Raum voll. Mhm. Und die andere Frage, die Sie drin hatten mit den Kosten und sich die so etwas leisten zu können, hat natürlich auch wieder damit zu tun, nicht nur mit den Entwerfern, sondern ab welchem Punkt greift diese Idee, dass die Industrie und die Produzenten aufspringen, dass es in der großen Masse hergestellt werden kann und auch die Vertriebswege funktionieren und es natürlich auch der Käufer haben möchte.
Ich meine, der Volkswagen, in dem das Wort Volks drin steckt, der war am Anfang auch nicht für jeden erschwinglich. Ne? Das ist so eine ähnliche Geschichte wahrscheinlich.
Ja, und das ist halt eben diese Massenproduktion und das ist auch dann wieder das Verhältnis dazu, wie hoch sind die Einkommen. Diese ganze Dynamik in dem ganzen Bereich muss berücksichtigt werden und es wird auch gerne beim Bauen übersehen. Also wie ich schon sagte, bei der Siedlung des Rothörten fing man an mit über 80 Quadratmetern. Es war noch in der Mitte der Weimarer Republik und die Mitte der 20er Jahre, die goldenen 20er, zum Ende der 20er Jahre ging es auf Richtung Weltwirtschaftskrise hin und da wurde das Bauen teurer. Das durfte aber trotzdem die Wohnung nicht mehr kosten, weil auch nicht mehr Geld da war. Mhm. Also musste man natürlich automatisch immer mehr reduzieren und landete dann am Schluss, wie bei den Laubenganghäusern von Hannes Meyer, für eine vierköpfige Familie bei 47 Quadratmetern.
Es ist ja dann im Grunde genommen auch der Versuch, kostensparendes Bauen möglichst schön zu gestalten.
Das ist auch eine Frage, welche ästhetischen Maßstäbe man anlegt. Mhm. Das heißt, Funktionalität, die so gut ist, dass sie angenommen wird, kann natürlich auch zu einem ästhetischen Merkmal werden. So wurden zum Beispiel die Laubenganghäuser im ersten Moment als sehr kalt, auch die Volkswohnung als sehr kühl angesehen, aber die Funktionalität von diesen Wohnungen auf dem kleinsten Raum hat anscheinend auch so überzeugt, dass man damit auch wieder auch den Massengeschmack beeinflussen konnte, dass das angenommen wurde.
Laubenganghäuser muss man vielleicht erklären für diejenigen, die noch nie in Dessau waren. Das sind diese Häuser, wo der Eingang zu den Wohnungen über eine balkonähnliche Konstruktion ist.
Ja, das ist also auch eine Verbilligungsmaßnahme gewesen des Bauens. Man kann einen längeren Block mit einem Treppenhaus erschließen, nur dann links und rechts diese sogenannten Laubengänge, also balkonähnlichen Gänge, weggehen und dahinter geht es dann in die Wohnung. Ansonsten, wenn sie einen Mittelflur hätten, brauchten sie wieder mehrere Treppenhäuser zur Erschließung und es wäre wesentlich teurer gewesen.
Woher kommt eigentlich dieses Bedürfnis für diese klare Formensprache, die ja irgendwie bis heute weiterwirkt, siehe Apple zum Beispiel?
Einerseits hat es auch mit dieser Verbilligung von Produkten bei hoher Qualität zu tun, weil in dieser Zeit ausgehender Wilhelminismus, frühes 20. Jahrhundert, gab es solche Begriffe wie Gelsenkirchener Barock, dass für einfache Leute, Arbeiterschaft und so etwas, Möbel produziert worden sind aus den billigsten Verbindungen, Hölzern und so etwas. Aber es musste Zierrat dran, der kostete natürlich auch. Und so kam dann der Gedanke auf, diesen ganzen Zierrat wegzulassen, der natürlich obendrein auch noch Schmutzfänger ist und so weiter. Und da sagt man sich, okay, die Materialitäten haben eine Qualität, das können schöne Oberflächen sein, die Verbindungen müssen gut sein, es muss stabil sein, es muss funktional durchdacht sein, wenig Platz wegnehmen. Und über diesen Weg ist das in diese Richtung gegangen.
Dieses Diktum von der Sparsamkeit in Konstruktion und Material, diese Prämissen, um die Möbel zum Beispiel auch preiswert zu halten. Das ist ja im Grunde genommen das IKEA-Prinzip. Ist IKEA sozusagen ein Bauhaus-Abkömmling?
Jein. Beide haben die gleiche Idee, günstig für die breite Masse zu bauen, diese Möbel also zu produzieren und auch zu vertreiben. Nur gibt es, glaube ich, einen deutlichen Unterschied auch in der Qualität der Ausführung zwischen den Bauhausmöbeln, die auch in der damaligen Tischlereiwerkstatt des Bauhauses entstanden sind, mit klassischen Holzzapfenverbindungen und anderen Sachen, zu den IKEA-Möbeln. Also da sind schon Unterschiede drin und auch materielle Unterschiede. Als das Bauhaus angefangen hatte zu produzieren in dieser Zeit, war die Spanplatte noch gar nicht geläufig. Also das sind so diese Parts und IKEA hat auch ein ganz anderes Konzept. Das IKEA-Konzept passte sich auch sehr stark, obwohl man IKEA immer erkennt, sehr, sehr stark auch den Zeitgeschmack an. Also das sieht man ja auch an den Designern, die sie dazu holen, wie die Farbpaletten laufen, wie sie ihre Themen setzen. Und das Bauhaus war eben halt viel stärker auf so eine Grundlagenthematik eingestellt, den Lebensbedarf im 20. Jahrhundert grundsätzlich umzugestalten, von der Haushaltsführung über die Architektur, über das Leben und so weiter und so fort. Also ich glaube, da liegen schon große Unterschiede drin.
Ist das Bauhaus denn Ihrer Meinung nach alltagstauglich oder ist es vor allen Dingen eine Marke? Also ich denke da beispielsweise auch an den berühmten Stuhl aus dem Direktorenzimmer von Walter Gropius, in dem er selbst wohl auch nie gesessen hat, weil zu unbequem, beziehungsweise auch der Schreibtischstuhl. Wie sehen Sie das? Gropius, war das ein großer Vermarkter?
Ja, also Gropius war in der Richtung unwahrscheinlich geschickt und gut. Nicht nur er, das war also das Doppelpärchen Ise Gropius und Walter Gropius. Auch noch in Kombination mit Moholy Nagy, dass die sehr, sehr stark auf die Vermarktung auch mitgeachtet haben, die Idee verbreitet haben, aber es ging auch halt hauptsächlich auch mit darum, neben dem Kreieren einer finanziell tauglichen Marke, die für diese Haltung und diese Idee steht. Also da überlagern sich die Dinge in dieser Zeit sehr, sehr stark.
Welchen Klassiker würden Sie selbst sich nie nach Hause stellen?
Die Wagenfeldlampe.
Warum?
Die Wagenfeldlampe ist so eines der typischen Beispiele aus dieser frühen Phase des Bauhauses, wo noch sehr, sehr stark über die Form und das Material gedacht worden ist und nicht über das Thema Physik und Funktionalität. Das kam erst später mit den Schreibtischlampen von Marianne Brandt und Hin Bredendieck auf, in der Kombination mit Candem, dass das Licht tatsächlich funktional nutzbar war. Die Wagenfeldleuchte ist vielmehr eine Skulptur geworden und damit auch so ein Insignium in verschiedensten Arten und Weisen, was um die Welt geht.
Dankeschön, Werner Möller.
Bitte schön.
Mit dem Kurator der Stiftung Bauhaus Dessau habe ich über das Bauhaus in unserem Leben gesprochen. Einen formschönen Sonntag wünsche ich Ihnen noch.
Wiederhören.